Luise, was verstehst du unter Autismus?
Also unter Autismus verstehe ich, wenn Menschen so Emotionen bei anderen Menschen nicht lesen können.
Mit Kai und Luise.
Ist das wirklich so oder ist das mehr so ein Stereotyp, den du jetzt gerade beschrieben hast?
Ich glaube, darüber sprechen wir heute in der neuen Folge, nämlich in der 9. Folge bei Positiv korreliert. Herzlich willkommen, Kai. Schön, dass du wieder da bist.
Schön, dass du auch da bist, Luise. Aber dann sag doch mal, war das jetzt ein Stereotyp oder ist das einfach so was, woran man Autismus gut erkennen kann?
Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, viele Menschen, die autistisch sind, können tatsächlich mimische Ausdrücke, die wir Nicht-Autistinnen haben, nicht so gut lesen. Das ist ja auch so eben das Klassische, was man da kennt. Aber es gibt eben Autistinnen, die das dann doch können. Und immer wenn das so ist, dann wissen wir, dass wir ja dann doch eine Stereotypie denken.
Ich habe auch mal einfach gegoogelt, Autismus-Symptome, und das allererste, was ich irgendwie gefunden habe, habe ich mal mitgebracht, ist irgendwie autistischen Personen fehlt das natürliche Verständnis für die Gefühle, die Gedanken und die Vorstellungen anderer. Ihr Einfühlungsvermögen ist in sich selbst und andere ist begrenzt, vor allem wenn es um das Verstehen von Gedankengängen anderer geht. Das ist so ganz grob, wie ich jetzt auf Google ganz schnell irgendwie Symptome zu Autismus gefunden habe. Aber ich bin ganz begeistert, mit dir da heute noch ein bisschen mehr darüber zu sprechen, insbesondere weil du dich bei der Thematik ja gut auskennst. Aber bevor wir ganz tief einsteigen, hast du uns denn ein Zitat für heute mitgebracht?
Tatsächlich. Und zwar hast du das rausgesucht und ich fand es ein sehr, sehr schönes Zitat. Und zwar ist es von einem Hirnforscher, der gesagt hat, wir sagen, Autisten fehlt Empathie. Nein, uns fehlt sie für sie. Und ich glaube, das ist ganz cool, dass wir jetzt die Folge aufnehmen.
Sehr schön. Drei Punkte, über die wir heute vielleicht auch noch sprechen werden, ist Emotionen, neurotypisch sein und Alexithymie. Ich bin ganz gespannt, was das ist, aber wir werden darüber gleich sprechen.
Theorie.
Dann steigen wir doch jetzt mal ein. So, Autismus in der Psychologie klassifizieren wir häufig Krankheiten, Störungen, psychische Störungen und wir versuchen das irgendwie dann so ein bisschen einzuordnen und Kriterien dafür zu finden, um etwas als einen bestimmten Begriff dann grob gesagt abzustempeln. Luise, wie genau funktioniert das denn und wie sieht das denn auch aus dann bei Autismus?
Genau, also wir haben sozusagen wie in der Medizin auch einfach so ein Büchlein oder so einen Katalog nennt man das, wo eben alle Diagnosekriterien stehen für alle Diagnosen, die wir so geben können. Das ist der DSM in Amerika, wonach wir aber auch manchmal so ein bisschen diagnostizieren. Bei uns wird aber kassenärztlich abgerechnet über den ICD. Das heißt, das ist ein Katalog, wo ja Diagnosen drinstehen, wie zum Beispiel auch Autismus. Und demnach ist Autismus aber nicht als Autismus bezeichnet, sondern als Autismus-Spektrumstörung oder eben auch kurz ASS. Und wenn man das dann eben aufsteigt im ICD, dann sieht man ganz viele Kriterien, die eben erfüllt sein müssen, um diese Diagnose zu bekommen, eben um zu sagen, okay, diese Person hat eine Autismus-Spektrum-Störung. Und deswegen jetzt einmal genau zum Autismus, weil es ja darum auch heute geht. Autismus ist eben eine neuronale Entwicklungsstörung, die vor allem schon im Kindesalter auftritt und auch eben diese neuronale Entwicklungsstörung ist bei Kindern eben sehr salient, ist aber eine Diagnose, die eben bis ins Erwachsenenalter auch besteht. Also es ist nichts, was man sozusagen, wie man das nennen würde, heilen könnte, sondern eine Sache, die man eben sein ganzes Leben lang auch mit sich trägt. Und es gibt so zwei große Dinge, nach denen man das kategorisieren kann. Ich fange einfach mal an mit der ersten Domäne, und zwar der sozial-emotionalen Domäne. Haben wir eben schon gesagt, daran erkennt man ja ganz stark so dieses klassische Muster von Autismus. Und zwar gibt es da drei Kriterien, die erfüllt sein müssen. Zum einen das Kriterium, dass Menschen mit ASS Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu führen, also Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und eben auch langfristig zu füttern, sage ich mal. Also auch zum Beispiel Mutter-Kind-Beziehungen sind da ein bisschen schwieriger. Das zweite Kriterium ist eine Beeinträchtigung in der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Also es gibt AutistInnen, die beispielsweise gar nicht verbal kommunizieren oder vielleicht kennt man das auch von AutistInnen, die über einem PC kommunizieren. Das ist keine motorische Einschränkung, sondern es ist eine kommunikative Beeinträchtigung, dass sie es nicht schaffen, irgendwie in diesen sozialen Kontakt zu kommen. Und das dritte Kriterium von der sozial-emotionalen Domäne wäre dann eben eine Beeinträchtigung der sozial-emotionalen Reziprozität. Reziprozität heißt Wechselseitigkeit. Sprich, wenn man im Gespräch mit einem Autisten oder einer Autistin ist, dann ist diese Wechselseitigkeit von ich spreche, du sprichst und wir gehen irgendwie auf unsere Mimiken etc. ein, das ist eben dann ganz schwierig, wenn man ASS hat.
Ja, das geht ja schon ziemlich genau auch in die Richtung, die ich jetzt vorhin vorgelesen hatte mit den Autismus-Symptomen, wenn man das einfach mal googelt oder worüber wir bisher gesprochen haben. Da ging es um Gefühle, Gedanken, Emotionen, Einfühlungsvermögen. Das war quasi so diese erste Domäne, die du vorgestellt hast. Aber es gibt eben noch eine zweite Domäne, nach der diagnostiziert wird. Und da geht es dann um restriktive und repetitive Verhaltensweisen und Interessen. Und das ist eben ein ganz wichtiger zweiter Bestandteil, der auch wieder aus verschiedenen Dingen besteht. Zum Beispiel einmal eine Über- oder Unterempfindlichkeit bei bestimmten Reizen. Dass man zum Beispiel auf verschiedene Reize dann irgendwie sehr stark reagiert oder gar nicht reagiert. Ein zweites Beispiel wäre, dass irgendwelche Stereotypien in Bewegungen ständig ausgeführt werden. Luisa, hast du da ein gutes Beispiel für uns?
Was man so kennt, ist Handflapping. Ich versuche es jetzt über einen Podcast zu erklären, Kai, ich zeige es dir jetzt mal. Handflapping bedeutet, dass man sozusagen die Finger immer auf die Handfläche schlägt. Und das ist was ganz Klassisches, weil es irgendwie so dann doch stimulierend ist und so ein bisschen, wir kennen das vielleicht, wenn wir nervös sind, dass man dann so irgendwie an den Fingern rumbruckelt. Und dieses Handflapping ist eben was man bei ASS ganz viel sieht.
Okay, also ich habe ja gesehen, wie du es vorgemacht hast. Das heißt, man streckt die Hand einfach ganz normal aus, sodass sie offen ist und dann wird sie quasi ein bisschen wie zu einer Faust zusammengeballt. Jetzt nicht ganz so stark, aber
ja.
Okay, das wäre also ein Beispiel für sehr repetitiv, wird also wiederholt durchgeführt. Danke für die Vorführung und die Veranschaulichung. Und dann noch ein letzter Punkt ist, geht in die Richtung eingeschränkte Interessen. Und das wiederum ist aber ein Punkt, den wir alle auch aus den Medien sehr stark kennen. Eingeschränkte Interessen heißt ja meistens dann nicht gar kein Interesse, sondern häufig ein bestimmtes Interesse. Und dann gibt es auf Netflix und überall gibt es so viele Beispiele, dann irgendwie wo Interesse an Pinguinen oder an was weiß ich, an Mathematik hört man oder an Schach oder und dann geht es häufig schon so ein bisschen das Thema Inselbegabung. Das hören wir zumindest medial sehr häufig. Gut, wir haben es jetzt so ein bisschen eingeordnet nach diesen zwei Domänen, so ein bisschen die Kriterien nach dem DSM-5 haben wir erläutert. Wenn es eine Sache aber gibt, die ich im Studium zu Autismus gelernt habe, dann, dass Autismus so gefühlt alles sein kann oder eben halt auch nichts. Es ist irgendwie jetzt nicht so, ich habe Schnupfen oder ich habe keinen Schnupfen, sondern, und deswegen heißt es ja auch ASS, sondern Autismus-Spektrum-Störung, dass es eben ganz, ganz viele unterschiedliche Formen gibt. Ist das so richtig, Luise?
Voll. Also es ist so, man sagt ein sehr heterogenes Störungsbild. Spektrum, finde ich, beschreibt es ganz gut, weil man kann halt auf einem Spektrum wie auf so einer Dimension liegen und das kann ja ganz verschiedene Ausprägungen haben. Und eine Sache, die aber eben doch oft damit verbunden wird, und das haben wir am Anfang ja auch schon gesagt, ist eben diese Schwierigkeit, eigene Emotionen auszudrücken. Also dieses, was wir jetzt als empathisch vielleicht auch empfinden. Ja, da besteht einfach eine Schwierigkeit. Und da wollen wir heute einsteigen in der Folge, denn es gibt ein bisschen einen neuen Erklärungsansatz und den finde ich sehr spannend, denn dieses klassische, ich kann meine Emotionen nicht ausdrücken, was wir mit der ASS verbinden, haben ForscherInnen sozusagen so ein bisschen ausgekoppelt von der ASS in einem anderen Störungsbild. Komorbid sagt man dann, also Komorbid heißt immer, wenn mehrere Störungen gleichzeitig auftreten. Und das heißt Alexithymie. Was bedeutet das denn, Kai?
Ja gut, ich habe schon Schwierigkeiten, das auszusprechen, aber Alexithymie ist quasi die Schwierigkeit, eigene und andere Emotionen zu beschreiben und auszudrücken. Also genau das, worüber wir gerade eben schon gesprochen haben in Bezug auf Autismus. Und ein weiterer Faktor eben über die Emotionen hinaus ist, dass es eher so ein externes Denken gibt, einen großen Fokus auf die Außenwelt und wenig Selbstreflexion. Das heißt, um quasi das jetzt nochmal nur, damit wir alle mitkommen, so zusammenzufassen, das sind Sachen, die wir stereotypisch sehr stark mit dem Autismus auch verbinden. Was wir hier aber sehen ist, okay, vielleicht ist das etwas, das vielleicht auch häufig bei Autismus auftritt, aber hier dann eben komorbid, also eigentlich eine andere Störung oder ein anderes Störungsbild oder ein anderer Erklärungsansatz ist, nämlich diese Alexithymie.
Und das sieht man ganz gut daran, wenn man sich mal die Zahlen anguckt. Nämlich haben, oder man sagt, 50% aller Menschen mit ASS haben eben Alexithymie, also können das eben nicht, diese Emotionsverarbeitung sozusagen, was das angeht. Aber es haben eben auch 13% der neurotypischen Bevölkerung. Neurotypisch heißt, Menschen, die eben keine neuronalen Entwicklungsstörungen haben, zum Beispiel keine ASS, davon haben trotzdem 13%, was ich sehr viel finde, hat das dann trotzdem, also kann trotzdem Schwierigkeiten sozusagen in genau dem, was Kai gerade erklärt hat.
Ja, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, dieser 50% ist gar nicht so hoch. Also da hätte ich jetzt wahrscheinlich eine höhere Zahl erwartet für diese Autismus-Spektrum-Störung. Deswegen diese 50% finde ich auch überraschend niedrig. Aber das geht dann eben nochmal so ein bisschen auf die Heterogenität, über die wir gerade eben schon gesprochen haben. Gut, dann wenden wir mal so ein bisschen Blick auf die Forschungslage und die Studien, die es schon zu diesem Thema gibt. Also einige Studien zeigen, dass eben Menschen mit Alexithymie bewusst oder unbewusst ihre eigenen emotionalen Gesichtsausdrücke unterdrücken. Und das ist halt auch natürlich so ein Kreislauf, weil wenn ich meine eigenen emotionalen Gesichtsausdrücke unterdrücke, dann ist es auch schwierig für mich, vielleicht die Emotionen von anderen Menschen zu verstehen. Vielleicht werden die dann auch nicht so stark ausgedrückt, vielleicht kann ich die dann auch nicht so leicht verarbeiten und schwupps bin ich in so einem Kreislauf drin, wo es mir einfach insgesamt schwieriger fällt, Emotionen zu verstehen. Das ist ein grober Überblick. Und wir haben euch natürlich wie immer eine Studie mitgebracht und da geht jetzt Luise noch ein bisschen genauer für euch drauf ein.
Ja, die Studie ist auch ganz spannend aufgebaut und zwar, um natürlich zu gucken, ob Alexithymie denn jetzt komorbid mit ASS auftritt, braucht man natürlich Kinder, die Autismus-Spektrum-Störungen haben. Und genau da wurden eben Kinder rekrutiert und die sind dann in ein Labor gekommen und haben dann da Videos bekommen. Also Videos von bestimmten emotionalen Situationen wurden ihnen vorgestellt und die haben sich die Videos einfach nur angeschaut. Und gleichzeitig wurden die Gesichter der Kinder eben aufgenommen. Und dann gab es so einen Algorithmus, nenne ich es mal, also so eine App mehr oder weniger, die im Nachhinein dann ausgerechnet hat, inwiefern da Emotionen auf diese Situation bezogen ausgedrückt wurden. Und diese App heißt, glaube ich, Face, ich weiß nicht, nachdem, wie man es ausspricht. Und genau, die hat dann eben geschaut, okay, wie emotional haben denn jetzt die Kinder auf diese Videos reagiert, die sie gesehen haben. Und dann hat man natürlich eben Kinder genommen, die eine Autismus-Spektrum-Störung haben. Und man hat Kinder genommen, die eben keine Autismus-Spektrum-Störung haben, um das einmal abzudecken. Dann hat man noch den IQ der Kinder gemessen, weil natürlich auch eine Intelligenzminderung beispielsweise einen Bias da reinbringen könnte, dass vielleicht Kinder mit einer Intelligenzminderung bestimmte Situationen in den Videos nicht verstehen und dann anders darauf reagieren. Das heißt, das hat man kontrolliert. Und man hat eben die Eltern befragt, die haben nämlich einen Fragebogen über die Kinder ausgefüllt. Und dieser Fragebogen hat dann im Endeffekt auch ausgesagt, ob eben eine Alexithymie besteht. Und das waren so die Dinge, die sie dann erfasst haben, um dann zu gucken, wie emotional reagieren die Kinder auf Videos und haben die Kinder jetzt Alexithymie und haben sie auch noch zusätzlich ASS.
Ja, spannend. Was ein Aspekt, der mir besonders aufgefallen ist bei dieser Studie in den Ergebnissen war, dass eben gezeigt wurde, dass Kinder mit Alexithymie insgesamt weniger negative Emotionen zeigten im Vergleich mit neurotypischen Kindern, aber sie haben nicht weniger positive Emotionen gezeigt. Das fand ich irgendwie spannend. Luise, gibt es da einen Erklärungsansatz, warum das der Fall sein könnte?
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen auch Sozialisierung ist, dass wir eher sozialisiert sind, positive Emotionen zu zeigen als negative. Und die Kinder waren jetzt ja nicht super jung, das heißt, man hat trotzdem vielleicht schon so ein Gefühl gehabt von, okay, man hat eher eine höhere Hemmschwelle jetzt zu weinen als zu lachen. Das wäre meine Erklärung. Hast du da eine Idee zu?
Ja, eine andere Möglichkeit könnte vielleicht auch einfach sein, dass es eine Methode ist, sich irgendwie von negativen Emotionen zu distanzieren und Konflikte zu vermeiden und dann einfach aus dem Grund dann Kinder mit Alexithymie einfach insgesamt weniger Emotionen zeigen. Aber wir diesen Unterschied dann eben nicht bei den Positiven sehen. Aber spannend, ist ja insofern auch eine Emotionsregulationsstrategie, oder?
Ja, aber wahrscheinlich eher eine maladaptive. Also eine, die ja nicht so gut funktioniert, wenn Kinder so früh schon das Gefühl haben, man muss negative Emotionen von sich wegschieben.
Ja. Du, Luise, ich habe noch ein paar Fragen an dich, einfach weil du dich bei dem Thema gut auskennst und wahrscheinlich auch spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Jetzt haben wir irgendwie, wir wissen, es gibt ASS, wir wissen, es gibt Alexithymie und als wäre ASS ja nicht schon kompliziert genug, wie wir darüber gesprochen haben, dass es eben ein heterogenes Störungsbild ist. Hilft uns das jetzt, dass wir wissen, Alexithymie gibt es auch? Ist das jetzt irgendwie ein Teil von der Autismus-Spektrum-Störung? Wie können wir das uns jetzt irgendwie vorstellen, wenn es dann auch später um die Diagnose geht?
Wie ich mir das gut erklärt habe, ist eben, dass es diese Komorbidität gibt. Sprich, ganz, ganz viele Kinder mit ASS haben auch Alexithymie. Sprich, haben eben auch diese Schwierigkeit darin, sich intern mit Emotionen irgendwie zu beschäftigen. Aber eben nicht alle. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das abzugrenzen. Weil wenn wir das jetzt als klassisches Diagnosekriterium von Autismus oder von der Autismus-Spektrum-Störung nehmen, dann würden wir wahrscheinlich einige Kinder nicht mit ASS diagnostizieren, obwohl sie es haben, weil sie eben diese Symptome nicht haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch neurotypische Menschen, die eben genau diese Symptome haben. Und nur weil sie keine ASS-Diagnose haben, heißt es ja nicht, dass man da nicht auch mit arbeiten sollte, dass Menschen Alexithymie haben. Also ich glaube, es ist voll wichtig, das dann doch abzugrenzen, weil sonst Alexithymie eben mit ASS immer so verschmolzen wird. Und entweder man hat dann ASS oder nicht und entweder man kriegt Hilfe oder eben nicht. Und ich glaube, da ist ganz wichtig zu sagen, okay, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Und die haben einen großen Überschneidungspunkt, aber sind eben nicht das Gleiche.
Und wenn das jetzt diagnostiziert wird, wird dann beides diagnostiziert oder wie kann ich mir das vorstellen?
Alexithymie ist tatsächlich noch nicht in den Diagnosekriterien sozusagen direkt mit aufgenommen. Also wir haben ja eben über den Katalog gesprochen und da ist jetzt Alexithymie noch nicht als Diagnose mit drin. Dieser Katalog wird aber auch wahrscheinlich alle 20 bis 30 Jahre wirklich mal so grunderneuert. Das heißt, es dauert Ewigkeiten, bis Dinge darin aufgenommen werden. Es ist immer ein sehr großer Diskurs, was bestimmt auch gut ist. Aber das heißt, es ist voll wichtig, so einen Diskurs immer so anzustoßen und dann zu gucken, okay, können wir in den nächsten Jahren, vielleicht bei der nächsten Auflage, das schon mal so als Fußnote mit aufnehmen, so ungefähr. Und bis jetzt ist es aber noch nicht so, dass Alexithymie klassischerweise sozusagen auch direkt mit diagnostiziert wird, gerade bei der ASS nicht, weil dann denkt man ja, ach ja, ist hier ASS.
Ja, ist sehr cool. Wow, das ist eine ziemlich lange Zeit. War mir jetzt gar nicht so bewusst, dass es so lange dauert, das eben zu erneuern. Aber das bedeutet ja nicht, dass diese Forschung jetzt unwichtig ist. Im Gegenteil. Also nee. Wir lernen ja hier schon sehr viel davon. Hilft uns das jetzt auch so ein bisschen dann für die Praxis quasi? Gibt es jetzt irgendwas, was wir machen können, um irgendwie Kindern mit ASS dann zu helfen? Oder eben Leuten, die an sich neurotypisch sind, aber dann eben auch diese Alexithymie haben. Gibt es da irgendwas, was wir machen können?
Ich glaube, es ist voll wichtig, wir haben ja eben schon immer über Emotionsregulationsstrategien gesprochen, dass wir eben den Kindern Emotionen beibringen. Ich glaube, das klingt für neurotypische Menschen, also zum Beispiel für uns, Kai, die damit irgendwie aufgewachsen sind, wir haben jetzt keine neurologische Entwicklungsstörung. Das heißt, wir haben Emotionen einfach gelernt. Man fällt hin, man hat Schmerzen, man weint und wird getröstet. Das lernen wir ja so automatisch. Und ich glaube, Menschen mit Alexithymie lernen das dann sozusagen nicht. Also die wissen nicht, die können nicht begreifen, was fühle ich denn jetzt gerade? Die können das nicht verbalisieren. Dann wissen sie auch nicht, wenn ich mich jetzt so fühle, wie reagiert man denn dann da drauf? Und ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir Menschen mit Alexithymie da so ein bisschen an die Hand nehmen. Und damit sind ja auch da Menschen mit ASS und Alexithymie gemeint. Und denen so, gerade Kindern, das so beizubringen. Also ich weiß nicht, ob du so Präventionsprogramme kennst. Es klingt so super basal, aber die fangen dann damit an, so ein Bild zu zeigen von irgendwie auch zum Beispiel einem Jungen, der hingefallen ist. Und dann sollen die Kinder sagen, was fühlt denn der Junge gerade? Was ist das denn für eine Emotion? Und ich glaube, da ist ein ganz großer Förderungsbedarf, wenn man sich überlegt, dass irgendwie 13% aller Neurotypischen das haben, plus 50% aller Menschen mit ASS so ungefähr. Hast du da Ideen zu oder was war dein Gedanke, als du das Paper gelesen hast?
Den Gedanke, den ich hatte, war bezogen auf diese 13%, die du vorhin schon angesprochen hattest, aus der neurotypischen Bevölkerung, die aber auch Alexithymie haben, aber eben nicht Autismus diagnostiziert bekommen haben. Und ich glaube, dann ist das schon sehr hilfreich, dann quasi zu wissen, okay, es kann trotzdem vielleicht irgendwann in Zukunft quasi was diagnostiziert werden, wenn das hilft. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. So eine Diagnose fühlt sich ja auch immer ein bisschen wie so ein Stempel an, dass man so denkt, okay, ich habe jetzt das oder ich habe jetzt das. Aber viele, wie ich das mitbekomme, sind ja manchmal auch einfach froh, dass sie dann so ein bisschen wissen, was los ist und dann wissen, okay, ich kann das jetzt besser erklären und auch natürlich für uns als PsychologInnen ist das natürlich sehr interessant aus Interventionsperspektive, weil wir dann so ein bisschen wissen, wenn wir mal etwas diagnostiziert haben, deswegen machen wir das ja, dass wir dann besser wissen, wie wir da auch therapeutisch mit Interventionen dann quasi ansetzen können.
Und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass wir sozusagen das differenzieren, wie du schon sagst, weil also es gibt ja auch 50% Kinder mit ASS, die es eben nicht haben. Und wenn wir das jetzt aber so verwurstellen, dann würden wir diese Hälfte der Kinder mit ASS trotzdem irgendwie denen dann Emotionen erklären, obwohl das ja gar nicht deren Störungsbild ist. Das heißt, dann haben wir wieder so ein Ding von, die haben jetzt eine Diagnose und wir haben jetzt da irgendwie Dinge so kombiniert und jetzt machen wir mit dem Präventionsprogramm, was kostet und was Zeit kostet für die Kinder. Und sie, vielleicht brauchen sie es ja eigentlich gar nicht, weil sie ja eigentlich keine Alexithymie haben. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, so was so Ressourcen angeht. Und dann würde man ja auch den Kindern absprechen, so, ah ja, du hast ja ASS, du kannst das halt nicht so gut mit den Emotionen. Ja, aber es gibt ja Kinder, die können das mit ASS und Emotionen sozusagen. Ich glaube, das ist auch nochmal so wichtig, um so eine Diagnose so ein bisschen individueller zu gestalten, weil du hast am Anfang auch gesagt, eine ASS ist ja nicht gleich ASS, ist nicht so ein Krankheitsbild wie, keine Ahnung, was wir bei körperlichen Erkrankungen vielleicht kennen.
Ja, vielen Dank, dass du deine Gedanken zu dem Thema mit uns heute geteilt hast, Luise. Das Paper haben wir noch gar nicht gesagt, findet ihr aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Es wurde übrigens publiziert in den Journal Molecular Autism im Jahr 2016 und lässt sich sehr leicht lesen, auch für Leute wie mich, die sich nicht häufig mit dem Thema beschäftigen. Wirklich sehr spannend, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. So, und Luise, meine Frage an dich wäre jetzt quasi, gibt es denn noch irgendwas, was du jetzt aus dieser Folge so zusätzlich noch so für dich mitnimmst?
Ich glaube, ich finde es einfach spannend, dass es ein Thema ist, was so viele Leute spannend finden und was sehr leicht zugänglich ist, wie du es eben schon gesagt hast. Deswegen fand ich es voll schön, weil du sagst zwar, du kennst dich damit nicht aus, natürlich kennst du dich trotzdem ein bisschen aus und du hast es schon gehört, aber du liest einmal so ein Paper, man hat sehr schnell so einen Zugang dazu. Deswegen, ich glaube, das ist sehr cool, sich da mal einzulesen.
Ich glaube, bei mir, was ich mitnehme aus dieser Folge, ist A, nochmal so diese Heterogenität von ASS, von dieser Störung. Und jetzt eben diese Differenzierung dann auch mit Alexithymie hilft uns quasi auch dieses Störungsbild besser zu verstehen, indem wir es besser differenzieren können. Und einfach noch eine zweite Sache, die ich auch nochmal für mich mitgenommen habe, jetzt wo ich es vorhin nochmal angesprochen habe, ist, den größten Kontakt zu Autismus in meinem Leben bisher hatte ich durch irgendwelche Filme oder Serien.
Ja.
Und das ist auch vielleicht nochmal gut so im Hinterkopf zu behalten und auch mal zu hinterfragen, so, was wird da in so Filmen und Serien gezeigt? Halt häufig besonders spannende Dinge, dann zum Beispiel Inselbegabung oder gar kein Verständnis für Emotionen, aber das muss eben nicht immer zutreffen.
Voll, das ist voll wichtig, dass du das nochmal sagst. Deswegen benutzen wir jetzt auch sozusagen neurotypisch anstatt irgendwie gesund, weil neurotypisch bedeutet einfach, wie bei uns hat das Hirn sich irgendwie typischer entwickelt als bei anderen. Das ist ein bisschen weniger wertend. Gut, dass du es nochmal mit aufnimmst.
Super, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser Folge. Ich würde gerne abschließen nochmal mit dem Zitat, weil es mir wirklich sehr gut gefallen hat vom Anfang. Nicht, dass Autisten häufig Empathie fehlt, sondern uns für sie. Das finde ich einfach eine schöne Sache zum Abschluss. Empfehlt uns gerne weiter an alle, die ihr kennt, die genauso interessiert an kognitiven Neurowissenschaften sind wie Luise. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge. Und bis dahin macht's gut und bleibt positiv korreliert. Tschüss, tschüss.
Ciao.